Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der es heute um ein paar andere Perspektiven auf Amerika gehen soll. Dieser Mann ist 2011 nach Amerika gegangen, glaube ich, 2011 war es, hat dort knapp 10 Jahre gelebt. Das heißt, er hat mit Obama begonnen und mit Trump aufgehört, könnte man sagen. Sogar seine Green Card hat er mittlerweile abgegeben und sagt, Amerika, das war immer dieser Grundoptimismus, der das ganze Land getragen hat. Aber dieser Optimismus ist mittlerweile einer Zukunftsdüsternis gewichen, die sehr unamerikanisch, sondern eigentlich sehr deutsch ist. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um, dass uns die Amerikaner nicht nur die NATO, sondern auch noch unsere Liebe für Apokalypse wegnehmen? Herzlich willkommen, Karl Theodor zu Guttenberg. Freue mich sehr. Ja, Karl Theodor zu Guttenberg kennt Scott Bessent, den neuen Finanzminister, persönlich, der aus der Welt der Hedgefonds und der Hochfinanz kommt. Und deshalb wollen wir diese Frau fragen, wie nach ein paar Wochen Wahnsinn ihre Bilanz ausfällt. Exzellente Wirtschaftsjournalistin, die wir fragen wollen, ob es tatsächlich stimmt, dass als einer der Effekte plötzlich wieder mehr zu Hause, also in Deutschland, investiert wird. Ist das sozusagen der gute Effekt von Trump? Und wenn ja, wird uns das retten? Sie scheint unsicher, denn sie sagt, mit Blick auf Steuersenkungen in der Gastronomie beispielsweise, günstigere Schnitzel alleine machen Deutschland nicht zukunftsfähig. Herzlich willkommen, Sonja Alvarez. Freue mich sehr. Dann ein Kollege bei uns, der zweifellos zu den besten Investigativreportern dieses Landes gehört und den wir fragen wollen, was da eigentlich gerade mit Blick auf unsere Sicherheit kaputt geht, beschäftigt sich seit Jahren damit, Terrorabwehr, Zusammenarbeit der Geheimdienste. Wer wird uns zukünftig über drohende Anschläge informieren? Wir erinnern uns, bis unsere Dienste überhaupt die Erlaubnis eingeholt haben, eine Wohnung abzuhören, ist der Sprengsatz vielleicht leider schon detoniert. Und die Info, dass Anis Amri finstere Pläne schmiedete, kam aus Marokko, praktischerweise gleichsamt der zugehörigen Telefonnummer. Wie geht's also da weiter? Das fragen wir Florian Flade. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Und auch die Perspektive dieses Mannes ist ausgesprochen interessant. Einer der renommiertesten deutschen Ozeanographen, der gerade, glaube ich, von einer Forschungsreise nach New York zurückgekommen ist. Und einer, den viele schätzen, weil er nicht als Ideologe gilt, sondern als sachlich, als präzise, als einer, der auch selbstkritisch sagt, wir werden zwar mit Sicherheit das 1,5-Grad-Ziel verpassen, aber davon wird die Welt nicht untergehen. Sie wird nur anders, sie wird riskanter. Wenn also einer wie er sagt, es ist nicht gut, dass wir plötzlich nicht mehr auf die Klimadaten der Amerikaner, der amerikanischen Kollegen zurückgreifen können, dann muss man das ernst nehmen. Herzlich willkommen, Jochen Marotzke. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Herr zu Guttenberg, vielleicht die erste Frage an Sie, weil gerade so viel los ist. Wann haben Sie es zuletzt vermisst, aktiv in der Politik zu sein?
Vor 15 Jahren mittlerweile.
Haben Sie es zuletzt vermisst?
Da habe ich es zuletzt vermisst. Das war wahrscheinlich der Tag vor meinem Rücktritt.
Verstehe. Sie haben jetzt nie das Gefühl gehabt, da würde ich doch jetzt gerne mal mitmischen?
Nein.
Es wird Sie nichts reizen?
Nein, da sollen andere mischen und die mischen ja ganz munter.
Das ist richtig. Also sozusagen, ist eine andere Form von Politik oder was meinen Sie damit? Hat sich Politik so verändert,
dass Sie sagen... Ich glaube, dass Politik sich fundamental verändert hat.
Inwiefern?
Auch in diesem vergleichsweise kurzen Zeitrahmen. Es ist gehetzter geworden. Es ist, ich glaube, im Wechselspiel auch mit den Medien eine Neigung dazu, dass es weniger substanziell ist. Mhm. Weil einfach die Zeiträume, um zu reagieren und zu agieren, teilweise so kurz geworden sind. Und dann kommt etwas dazu, was bei mir noch in den Kinderschuhen war. Das ist die gesamte Welle der sozialen Medien. Das hat in der Tonalität etwas verändert. Das hat in den Umgangsformen oder in den nicht mehr vorhandenen Umgangsformen miteinander etwas verändert. Und ich glaube schon, wir haben es mit einem neuen Stil des Politikschaffens zu tun.
Wie sieht der dann aus?
Ja, es sieht ungnädiger aus. Es sieht weniger besonnen manchmal aus. Es sieht manchmal weniger vorbereitet aus. Es sieht gelegentlich unerbittlicher aus. Politik war jetzt nie ein Ponyhof, wissen wir alle. Aber es ist die großen Debatten finden kaum mehr statt. Wir jubeln alle von einer Sternstunde des Parlaments, wenn mal ein Fraktionszwang gelöst wird und etwa über Bioethik gesprochen wird. Aber es sind die großen Ausnahmen.
Ich habe neulich ein interessantes Interview gelesen mit Ivan Kastev, glaube ich, war es. Der sagte,
Großer Kopf.
Ja, genau. Bulgarischer Politologe, der, glaube ich, in Wien lehrt. Und der sagte, Es könnte sein, dass Merz der wichtigste Kanzler wird, den die Bundesrepublik je hatte.
Vielleicht Europa, für die letzten, wenn man die letzten Jahre in den Blick nehmen wollte. Ja, ich habe vor kurzem mal gesagt, wir haben einen wirklich sehr engen Zeitraum, wo es jetzt darauf ankommt, Europa davor zu bewahren, in eine Richtung zu driften, wie wir es in den USA in den letzten Jahren betrachten konnten. Und dieser Zeitrahmen ist eng, sind 2 Jahre.
Und weil Sie das gerade angesprochen haben, was da mitschwingt, ist ja auch, dass es oberflächlicher geworden ist. Mhm. Wenn Sie sagen, da finden die großen Debatten nicht mehr statt.
Das ist richtig.
Also wie finden Sie dann die Inszenierung von jemandem wie Markus Söder zum Beispiel, der mehr im Bereich Foodblogging mittlerweile unterwegs ist als...
Jetzt zitieren Sie gerade mich nicht. Ja, das ist... Also es war immer ein Stilmittel in der Politik, irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen. Ob man das zwingend an Würstelbuden machen muss, ist eine andere Frage. Also
für ihn funktioniert es ja.
Für ihn scheint es zu funktionieren, aber auch da muss man sich Sorgen machen, ob die CSU, sagen wir mal, die Ergebnisse nach Hause bringt, die sie früher gewohnt waren, ob das das richtige Mittel ist.
Ich habe neulich jemanden, ich will jetzt keine Namen nennen, wichtiger Mensch aus der CSU gesprochen, der sagte, genau das, was Sie gerade auch gesagt haben, die großen Debatten finden nicht mehr statt.
Ja, die kann man auch von oben abwürgen.
Das erleben Sie so?
Nein, ich bin ja nicht mehr dabei, aber ich habe gelegentlich das Gefühl, dass man sich dafür nicht mehr die Zeit nimmt. Ich mache das jetzt auch gar nicht an einer Person fest, aber es ist schon eine Frage, ob Parteiführung tatsächlich solche Debatten, Diskurse und Diskussionen noch zulässt.
Was ist die große Debatte, die wir dringend führen müssten, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, eine ist wirklich, was das Wesen der Demokratie anbelangt und wie man Stabilität in eine Demokratie wieder bringen kann, weil wir sie in der westlichen Welt nicht nur gefährdet, sondern teilweise wirklich bereits am Abgrund befindlich sehen. Und da spielen unfassbar viele Faktoren mit hinein. Und jeder dieser Faktoren wäre eigentlich einer, der eine große Debatte mit sich bringen könnte und eigentlich müsste.
Ich meine, wir sind ja gerade in so einem richtigen Zangengriff, ist es ja nicht mehr, so ein Dreifach, so ein Würgegriff. Russland, Amerika und China. Von innen.
Und China.
Und China, okay, 4.
Ja, von innen ist ein nettes Zitat, weil Sie gerade jetzt J.D. Vance einfach mal sich selbst auf die Zunge gelegt haben. Das ist nämlich das, was er bei der Münchner Sicherheitskonferenz
ja, uns in die Schuhe geschoben hat. Ja, den hatte ich damit aber nicht im Kopf.
Ja, nein, also der Zangengriff ist von innen mittlerweile ja auch gegeben, dadurch, dass wir eine politische Bewegung in diesem Land haben, die auch sich durch eine Partei manifestiert, die offensichtlich Freude daran empfindet, die Stabilität dieses Landes zu unterhöhlen.
Merz hat in seiner Regierungserklärung gesagt, 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und im 35. Jahr nach der Wiedervereinigung wird unsere Freiheit, genau das, durch die Gegner, Feinde unserer liberalen Demokratie so sehr angegriffen wie selten zuvor. Das sind dann so große, pathetische Sätze. Ich habe neulich einen interessanten Satz von Jason Stanley gelesen. Das ist ein amerikanischer Philosoph, der jetzt, glaube ich, nach Kanada auch geht. Einer von den dreien. Und der sagte, lass uns mal ehrlich sein, die meisten Leute in Amerika zumindest interessieren sich nicht für Demokratie, die interessieren sich für Eierpreise.
Ja, oder sie interessieren sich dafür, ob jemand mit dem richtigen oder falschen Gender an Sportveranstaltungen teilnimmt und teilnehmen kann. Also Emotionen werden mit Sicherheit durch andere Punkte geweckt. Und trotzdem gilt es gleichzeitig, sich um das Fundament zu sorgen, auf dem Emotionen gespielt werden. Und ich glaube, es wäre zu einfach und zu billig, sich lediglich auf dieses Debattenniveau zu begeben. Man muss es in der Politik mit bedienen, das steht außer Frage. Aber wenn wir uns wirklich sorgen wollen oder wenn wir der Sorge Rechnung tragen wollen, wohin dieses Land in 5 bis 10 Jahren driftet, glaube ich, dass Eierpreise irgendwann mal ihre intellektuelle Grenze haben.
Aber nicht für den amerikanischen Arbeiter in Ohio.
Ja, für den Moment, für die Gegenwart getrieben, das ist schon richtig. Aber politische Verantwortung kann sich nicht nur an der Gegenwart ausrichten. Und diesen Fehler haben wir hier über Jahre und Jahrzehnte auch gemacht. Mehr und mehr die Gegenwart bedient, als den Mut zu haben, uns auch mal um Dinge zu kümmern, die vielleicht nicht nur mit dem nächsten Wahltag zu bemessen sind.
Ich fand interessant, auch in diesem Gespräch da mit Ivan Krastev, er sagte, es geht im Grunde darum, dass sich jemand wie Merz neu erfindet. Und zwar mit Blick auf den Mann, den wir da hinten gerade sehen, auf jemanden wie Trump. Du willst nicht sein wie Trump, du darfst auch nicht sein wie Trump, du willst aber auch nicht sein wie Biden, weil der im Grunde nie eine Sprache dafür gefunden hat, seine Politik richtig zu erklären. Und da ging es auch um die Frage der Eierpreise. Das heißt, eigentlich musst du jemand sein, der sich völlig neu definiert Und eigentlich musst du jemand sein, der sozusagen laut und in der Öffentlichkeit darüber nachdenkt, den Zweifel zum Programm macht. Ich fand das deswegen gut, weil ich manchmal denke, einer wie Merz, der kann jetzt nicht so tun in dieser Situation, als hätte er auf alles eine Antwort. Es ist so kompliziert, du kannst nicht auf alles antworten.
Nein, kann man nicht. Aber man kann auch nicht das Grübeln zum Konzept erheben. Also ich glaube schon, dass die Bevölkerung draußen erwartet, dass auch Antworten geliefert werden. Darin besteht natürlich die große Gefahr, dass man Hüftschüsse abgibt.
Ja, das ist exakt der Punkt und das bezieht sich sozusagen auf alle Ebenen. Mhm. Also du hast ja, wenn man jemanden wie Trump sieht, du machst Putin eine Ansage in Kiew und sagst, wir fordern 30 Tage Waffenstillstand. Setzt dir mal ein Ultimatum im Vertrauen darauf, dass der Mann, mit dem du gerade telefoniert hast in Amerika, dass der dabei ist. Und wenig später musst du erleben, gestern zum Beispiel nochmal, ist egal, sollen die untereinander ausmachen mit Sanktionen, habe ich nichts zu tun.
Sicher, aber den Brückenschlag jetzt von Trump zu Merz halte ich dann doch für verwegen.
Also, nee, ich will nur sagen, es ist so wahnsinnig kompliziert geworden für jemanden wie Merz und Macron und andere, verlässliche Politik zu machen und auch verlässlich nach außen zu kommunizieren. Weil das, was du eben noch gesagt hast, hat in der nächsten halben Stunde schon keinen Wert mehr.
Sicher,
das Vertrauen geht dahin. Und das ist das, was Kastev meinte im Sinne von, dann sagt den Leuten lieber, ich weiß es gerade noch nicht so genau, weil wenn ich so tue, als wüsste ich es ganz genau, produziere ich eine große Enttäuschung.
Nein, da bin ich komplett dabei. Das ist sicher, ich meine, diese Balance wird man halten müssen und die wird man wahrscheinlich immer wieder neu definieren müssen angesichts der Einschläge, die von den unterschiedlichen Seiten kommen. Mhm. Dass jetzt Berechenbarkeit nicht zu den wesentlichen Charakterzügen dieses amerikanischen mächtigen Herrn da gehört, das müsste sich sowohl in Berlin als auch im Élysée als auch in Downing Street 10 bereits herumgesprochen haben. Und deswegen war es sicher mutig, so nach außen zu treten und zu sagen, das geschieht mit Trump in den folgenden Tagen und dann geschah eben nichts, weil Trump wieder mit seinem, sagen wir mal, mit seinem durchaus beachtlichen präsidialen Hintern alles eingerissen hat.
Hätten Sie das für möglich gehalten oder anders gefragt, wie kann sowas eigentlich passieren, dass man sich hinsetzt, so ein Ultimatum setzt und sagt, pass auf, wenn du jetzt nicht die Waffen schweigen lässt, dann werden wir 1, 2, 3. Und dann stellt sich raus, es gibt kein 1, 2, 3.
Ja, vielleicht ein wenig von Hoffnung getragen, vielleicht auch noch ein wenig unterschätzend, dass hier einer mit allen Schlitten fährt und das ist der Mann in Moskau. Und das ist ja jetzt nicht ganz neu, auch diese Methodik ist nicht ganz neu. Also ich war auch überrascht angesichts der apodiktischen Tonalität. Auf der anderen Seite, wenn man gar nichts macht, hinterlässt man natürlich auch den Eindruck in Moskau, dass man sich im Zweifel alles erlauben kann und dass dieser Mann nichts anderes macht als auf Zeit spielen und man möglicherweise in Europa die Hoffnung hatte, dass ein Trump vielleicht mal seine Meinung wenigstens für 3 Tage einigermaßen konsistent hält. Mhm. Vielleicht war das der Grund. Ich weiß es nicht, ich fand es auch überraschend. Mhm.
Amerika, Sie haben noch gute Kontakte dahin. Wie reden die darüber hinter den Kulissen? Das würde mich mal interessieren. Das, was offiziell so gesagt wird, auch was man so sieht bei Kabinettssitzungen und so weiter, das ist ja wie bei der Mafia. Das ist devot. Und bist du nicht mein Freund, dann bist du sozusagen automatisch mein Feind. Aber wie wird denn hinter den Kulissen darüber geredet?
Also insbesondere nach diesen Wellen der Entscheidungen, die sich im Bereich der Zölle vollzogen haben, sind die zweifelnden Stimmen lauter geworden, aber sie sind immer noch hinter verschlossenen Türen, weil jeder von denen einfach panische Angst hat, dass der Shitstorm einfach in voller Wucht über sie zieht. Und das ist ja auch nicht ganz abwegig, diese Furcht. Aber eine Entwicklung finde ich ganz interessant gerade, die wird offensichtlicher. Die gab es schon auch in den letzten Monaten und die gab es schon auch während der ersten Amtszeit Trumps, aber die manifestiert sich mehr und mehr. Das republikanische Lager ist alles andere als konsistent. Sie sind zwar devot aus Angst, aber es ist ein echter Richtungskampf im Gange gerade.
Und
hinter den Kulissen. Das sind die einen, die, sagen wir mal, eher die Plutokratie versuchen zu verkörpern.
Also die Herrschaft der Reichen.
Die Herrschaft der Reichen und wo auch diese ganzen, sagen wir, die ganzen großen, nahe der Oligarchie stehenden Charaktere sich bewegen. Und das sind andere wie Steve Bannon, der ja so ein bisschen der schwarze Rabe auf den Schultern in der ersten Amtszeit Trumps war, die dort herumtun und sagen, wir müssen unsere Politik ausrichten an den Blue-Collar-Workern, also an der Arbeitnehmerschaft, die ganz maßgeblich für den Erfolg Trumps und dieser neuen republikanischen Bewegung war. Mhm. Und das sind natürlich völlig unterschiedliche Politikansätze. Und da findet hinter den Kulissen, findet da momentan wirklich eine harte Auseinandersetzung statt. Und es beginnen einige, sich natürlich zu sorgen, ob sie in den Midterm-Elections ihre Mandate wiederbekommen, sei es im Haus oder sei es im Senat. Und das ist schon etwas, was auch eine gewisse Nervosität im Weißen Haus offensichtlich auslöst.
Und weil wir gleich über Wirtschaft sprechen, jemand wie Scott Bessent, der neue Finanzminister, Mann aus der Hochfinanz, auch bekennend homosexuell. Das ist ein sehr interessanter Mann, wenn man sich die Biografie mal anschaut. Sie kennen den persönlich.
Ja.
Hat der Einfluss auf Trump? Ich meine, der versteht doch ganz genau, was der da für einen Wahnsinn veranstaltet.
Also der ist zumindest, würde ich mal sagen, verfügt er über eine höhere tiefere intellektuelle Tiefe, wenn man so will, als sein Chef. Ob er zwingend über eine höhere Intelligenz verfügt, weil ich halte Trump in seiner ganzen Perfidie tatsächlich trotzdem für hochintelligent, nicht für intellektuell. Der versteht ja sicherlich auch die Gefahren, die dort stehen. Und momentan hört Trump auf ihn. Aber das kann ein sehr flüchtiges Glück sein. Und viele meiner Freunde dort drüben sagen mir, schließen Wetten ab, dass er zum Ende des Jahres nicht mehr im Amt ist. Gerade wird er geduldet, aber es gibt andere Einflüsterer, die eine völlig andere Linie haben. Man sollte sich den Namen Peter Navarro merken, man sollte sich den Namen Stephen Miller merken, die auch schon in der ersten Amtszeit eine Rolle gespielt haben.
Navarro ist der Zollfixierte.
Das ist der Zollpapst, ja, genau. Aber halt auch der Zollverrückte in der Hinsicht, aus unserer Sicht hier. Und Bessent und der sind Feuer und Wasser. Und die Frage ist eben, wer sich da durchsetzen wird. Also das ist schon sehr dünnes Eis, auf dem ein Bessent darum tanzt gerade.
Ich habe einen interessanten Satz über Sie gefunden. Sie sagen, der Trump sei transaktional, wenn er jemanden auf Augenhöhe begreift, aber würde zum Raubtier in dem Moment, wo er sozusagen merkt, der fliegt auf einer anderen Ebene.
Ja, das lernt man bei Immobiliendeals in New York, wenn man das macht.
Bitte?
Das lernt man bei Immobiliendeals in New York, wenn man das macht.
Ja. An welchen Beispielen machen Sie das fest?
Ja, das mache ich fest einfach an der Behandlung auch von eigentlich höchstrangigen Staatsgästen. Die Art und Weise, wie er in der Welt andere mit seinen Tiraden überzieht und bei welchen er sich tatsächlich zurückhält. Also das ist schon eine Frage, ob er jemanden als gleichwertig erachtet. Und dann wird er durchaus zum Dealmaker. Das hindert ihn nicht dran, auch gelegentlich jemanden zumindest mit Worten die Faust ins Gesicht zu schlagen. Aber es ist eine andere Form des Respekts. Es ist eine krude Form des Respekts, mit Sicherheit. Das ist auch keine, die man seinen Kindern als Maßstab geben wollte. Aber ich glaube, es gehört zum Verständnis dazu. Sobald der Schwäche irgendwo riecht und sich möglicherweise daraus einen Vorteil verspricht, nutzt er natürlich diese Schwäche auf die härteste Weise.
Wenn wir da gerade Selenskyj sehen, diese komische Liebe zu jemandem wie Putin. Was hören Sie da aus New York, wo Sie sich auch ein bisschen besser auskennen? Hat das damit zu tun, dass in den 90er Jahren russische Oligarchen immer dann bei ihm ein- und ausgegangen sind, wenn er gerade mal wieder sehr pleite war?
Also dieses Gerücht hält sich wacker. Es ist allerdings nie hart bewiesen worden. Und ich glaube, wenn Putin tatsächlich was gegen ihn in der Hand hätte, dann hätte er diese Karte gezogen, als Trump am Ende seiner ersten Amtszeit die Javelin-Raketen für die Ukraine freigegeben hatte. Also die Javelin-Waffen damals für die Ukraine freigegeben hätte. Damals kam nichts. Und das ist einer der Punkte, wo die Zweifler an dieser These sagen, also, und dann gibt's ja auch, dann gibt's ja die Gerüchte, dass irgendwie aus irgendwelchen Hotelzimmern fürchterliche Sachen von Trump gefilmt wurden und. Es ist nie erhärtet worden, deswegen bin ich da vorsichtig.
Und was man weiß ist, er hat direkt nach seiner Rückkehr damals aus Moskau Anfang der 90er schon Anzeigen auf eigene Kosten geschaltet gegen die NATO.
Ja.
Das ist belegt.
Also
das ist schon sehr interessant.
Die Liebe für hohe Zölle und die Skepsis der NATO und der nicht ganz unberechtigte Vorwurf, dass die Europäer Freerider der NATO über viele Jahrzehnte sind, ist etwas, was ihn seit jeher ausgezeichnet hat. Deswegen bin ich auch immer mal wieder überrascht, wie viele Menschen von Trump überrascht sind. Also er ist schon einer, der die Kunst der rhetorischen Redundanz beherrscht. Also wenn man ihm über ein paar Jahre zugehört hat, müssten manche Dinge eigentlich nicht jedes Mal wie ein Donnerschlag aus der Ecke kommen.
Wie haben Sie, bevor wir gleich nochmal jetzt wirklich dann zur Wirtschaft kommen, eine historische Frage interessiert mich noch. Wie haben Sie mit Angela Merkel darüber geredet als Verteidigungsminister? Ich meine, ohne Merkel, würde ich sagen, hätte es doch diesen direkten Krieg wahrscheinlich schon früher gegeben.
Weil Sie meinen, dass sie mit Minsk das noch verzögert hat?
Ja.
bin ich mir gar nicht so sicher. Also wir hatten 2014, in der Folge von 2014 ist dieser Minsk-Prozess ins Rollen gekommen. Darum werden viele Legenden gestrickt, auch durch die Beteiligten. Aber es ist in meinen Augen, glaube ich, dass Putin schon noch die Zeit brauchte, um sich entsprechend aufzustellen. Und dann glaubte er, aufgestellt zu sein und hat zumindest in den ersten Monaten 2022 seinen eigenen Wagen auch in den Dreck gefahren, im Wortsinne, um dann sich in die Situation zu manövrieren, wo er heute ist.
Aber haben Sie über diese Bedrohung, haben Sie darüber gesprochen? War Ihnen klar, dass da jemand ist, der irgendwas im Schilde führt?
Ich habe ja auch wirklich nicht wenig versemmelt in meiner politischen Amtszeit, aber ich habe relativ früh, 2005, 2006, schon gewarnt und dann sehr deutlich gewarnt, damals, als der Angriff auf Südossetien in Georgien gefahren wurde.
2008,
auch nach dieser ominösen, oder nicht ominösen, aber dieser berühmten Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz.
2007 war das, ne?
Da habe ich damals gesagt, dass wir uns nicht in die Arme dieses Menschen schmeißen können. Hier wird insbesondere Energie auch als geopolitische Waffe eingesetzt. So, das hat mir dann nicht die pure Rührung meiner eigenen Parteifreunde eingehandelt, weil man auch da noch gerne im weit ausgerollten roten Teppich gerne versunken ist. Also das galt nicht nur für die SPD, das galt auch für die Union. Also in der Hinsicht war ich ein früher Kritiker. Ich sage das jetzt nicht klugscheißend, weil mit anderen Sachen bin ich auch falsch gelegen. Und ich hätte auch nicht 2022 genau mit dem gerechnet, was da geschehen ist.
Was haben Sie denn befürchtet? Und wie schaut man dann drauf, wenn man sieht, ich meine, da passiert 2014, die Krim. Mhm. Sie haben Südossetien erwähnt, 2008. Dann hattest du Tschetschenien, Grosny war schon 2000. Mhm. Alles platt gemacht, so wie Aleppo heute, nichts anderes.
Ja.
Das heißt, da zieht sich so eine Blutspur.
Es zieht sich eine Linie des Zynismus, zieht sich durch das Agieren dieses Mannes. Und ich habe es
und
zumindest
dann bauen mit wir 2015, da sitzt einer, der sich intensiv... So, Nord Stream 2.
Ganz großartige Entscheidung.
Ja, also ich meine, wenn man dann jetzt sieht, Florian Flade noch mal kurz gefragt, hat Sie das überrascht, wie sehr involviert da auch jemand wie Angela Merkel war? Wie sich jetzt rausstellt, die große Reportage in der Süddeutschen Zeitung,
fand das frappierend. Ja, wenn Sie mit Beteiligten sprechen, dieser Vorgänge damals, dann kommt da jetzt immer wieder als Erklärung, dass natürlich billige Energie, kostengünstige Energie der deutschen Wirtschaft irgendwie gut tut. Und das ist ja im Wohle aller. Und deswegen, das muss man irgendwie getrennt sehen von dem, was Wladimir Putin sonst so getrieben hat. Und das ist natürlich Unsinn. Und dass man diese Warnungen vieler Staaten, Baltikum, Polen, in den Wind geschlagen hat und gesagt hat.
Sogar Trump hat davor gewarnt.
Und zwar, um ehrlich zu sein, bis unmittelbar vor dem Angriff Februar 22, wo Herr Scholz ja noch sagt, das ist ein privatwirtschaftliches und kein politisches Projekt. Natürlich verfolgte Russland einen Plan damit, mit der Abhängigkeit, also die Europäer abhängig zu machen von Energie. Und da wurden Beispiele, also ich habe mit Menschen gesprochen, die mir dann erzählt haben, naja, die Verlässlichkeit, die war ja immer da. Also wurden Beispiele gezogen mit, Stalin hat noch Getreide geliefert, da sind die deutschen Panzer schon gen Osten gerollt, auf den Russen war immer Verlass. Und sich die Frage zu stellen, müssen wir nicht vielleicht irgendwann mal sagen, wir können da nicht mehr mitmachen, was da so passiert. Die Frage hat sich irgendwie keiner gestellt. Den Verkauf von Gasspeichern, so. Wo man alles in den Wind schlägt, was an Warnungen da kommt aus den Sicherheitsbehörden und von anderen. Das ist schon erstaunlich. Und deswegen, ich finde auch immer, wenn wir über Trump sprechen und russisches Geld in den 90ern, alles schön und gut, das hat in diesem Land hier auch Wirkung gezeigt. Mhm. Russisches Geld und die Nähe zu russischem Geld war auch hier.
Ich habe diese Woche gelernt, es gibt dann einen Begriff, den ich noch nicht kannte, Schröderization.
Ja, ich glaube, da kann man nahezu jeden namhaften Politiker in eine solche Wortschöpfung hineinpacken.
Wie konnte so etwas passieren? Es wird dann auch häufig gesagt, auch in Sendungen wie dieser, wenn man die Beteiligten spricht, es wird dann als immer sehr schmallippig und so weiter, hat keiner so richtig Lust darüber zu erzählen und sagt, ja, jetzt kommt ihr und erzählt und wisst Bescheid. Es gibt ein großartiges Buch zweier Kollegen der FAZ, die diese ganze Russland-Connection mal aufgemacht haben, Wehner und andere. wenn man das liest, die letzten 20 Jahre sind voll, auch medial, von Warnungen genau
davor. Natürlich gab es Warnungen. Und es gab Warnungen von den Osteuropäern, es gab Warnungen auch aus Deutschland
heraus. Ja, es wurde auch berichtet. Und das ist nichts, was man nicht ahnen konnte.
Aber wir haben ja ganz am Anfang auch darüber gesprochen, wie sich Politik wandelt über die Jahre. Und wenn man schlicht nicht mehr die Zeit findet, sich mit auch, es sind ja teilweise auch komplexe Zusammenhänge.
Richtig.
Manche Dinge sind vergleichsweise einfach. Und manchmal ist es einfach so, dass Bequemlichkeit und Hoffnung eine hübsche Paarung abliefern. Und das, was die Energieabhängigkeit anbelangt, ist das, glaube ich, sicher ein tragendes Beispiel dafür.
Aber ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Hoffnung ist oder nicht dann doch eher Naivität. Denn es waren ja nicht nur die wirtschaftlichen Interessen, die damit verbunden waren, sondern auch der Gedanke, dass man eben einen Wandel durch Handel erreichen könnte, der sich eben als falsch erwiesen hat, wie wir jetzt gesehen haben. Hm. Und deswegen sollte das eben eine Warnung sein, wenn man jetzt über mögliche Annäherung spekuliert, dass das eben so nicht passieren wird. Und insofern hatte Trump in seiner Warnung von Nord Stream, zumindest in der Sache, sicherlich recht.
Haben Sie als Wirtschaftsjournalistin sich mal damit näher beschäftigt, wie es eigentlich sein kann, dass ein Konzern wie BASF mit einer Tochterfirma dann sozusagen die Gasspeicher direkt an Gazprom verkauft, die damit direkten Zugriff nicht nur auf den deutschen Staat, sondern auf den einzelnen Kunden haben. Wie kann sowas sein? Wie kann es zu einer Einschätzung kommen mit einer Behörde, die dann sagt, naja, das ist ein bisschen riskant, aber machen wir trotzdem.
Ja, mir ist dieses gesamte Line-up, was sich da vollzogen hat über die Jahre, ist mir schon auch vergleichsweise schleierhaft. Ich sage das jetzt deswegen, weil es einer der Bereiche war, wo ich kritisch war, ja. Immer.
Und was hat Ihnen Merkel denn gesagt, wenn Sie davor gewarnt haben beispielsweise?
Ja, jetzt muss ich mal sagen, ich bin 2011 raus, da war Nord Stream noch nicht mal angedacht.
Ja, Nord Stream 2.
Nord Stream 2 noch nicht angedacht.
Ja.
Und es war immer wieder, auch in der CSU gab's eine tief ausgeprägte Nostalgie gegenüber Russland. Da bezog man sich immer noch auf irgendeinen damals
Strauß und der Privatflieger.
Der Privatflieger dann in Moskau gelandet ist und
Schneesturm
und so. Das löste immer noch dann Tränen in den Augenwinkeln aus, wenn man darüber berichtet hatte. Aber man hat sich da auch wirklich einseifen lassen. Also ich erinnere mich, da war ich schon draußen, da war ich die Münchner Sicherheitskonferenz besucht einmal mehr und da war gerade der Maidan. Mhm. Und dann sollte ein Treffen stattfinden mit dem russischen Botschafter. Dann habe ich gesagt, Moment, müssen wir aber auch einen ukrainischen Vertreter dabei haben. Und dann haben sich führende CSU-Vertreter haben sich dagegen ausgesprochen. Das war bemerkenswert. CSU-Vertreter damals, war bemerkenswert. Ich glaube, da hat sich im Denken einiges gewandelt. Aber das war auch sicher geschickt diplomatisch von russischer Seite auf den Weg gebracht worden. Aber ich glaube, wir haben ja nicht nur im Bereich der Energie, wir haben in Deutschland einfach jetzt über Jahrzehnte uns in wirklich sehr einseitige Abhängigkeiten hineinbegeben. Sicherheit USA im Handel mit China, Rohstoffe mit China, seltene Erde, solche Geschichten. Und es ist fast ein Habitus geworden. So, jetzt ist hoffentlich dieser Erweckungsmoment da. Aber all das, jetzt sind wir beim Ausgangspunkt, jetzt in 2 Jahren zu wuchten, Weidmann Zahl, das wird lustig.
Mhm. Herr Flade.
Was ja erstaunlich ist und auch auf eine Art und Weise beeindruckend, die Systematik, mit der Russland das gemacht hat, mit der Putin natürlich erkannt hat, dass Rohstoffe das sind, was er verkaufen kann. Mhm. Also im Prinzip, er hat nicht viel, was die Welt braucht, aber das hat er. Und deswegen Gazprom als Unternehmen natürlich so strategisch einzusetzen und zu wissen, er kann ansetzen bei den Europäern genau an dem Punkt. Also sie an diese billige Energie zu gewöhnen und zu wissen, das ist die Stellschraube, die an den Wohlstand geht.
Wie der Dealer den Junkie.
Wie der Dealer den Junkie und dann an dieser Schraube, wenn man da dran dreht, da kann man schon viel mitmachen, weil er weiß, also Putin ist ja nicht blöd und er hat auch mal in Deutschland gelebt, er hat, glaube ich, ein bisschen Verständnis auch für, wie Deutsche so ticken. Und er ist überzeugt davon, wir sind dekadent. Und wenn man hier am Wohlstand dreht, dann passiert hier was. Dann die Leute haben dann Angst vor einem Winter, wo sie kalt in der Wohnung sitzen. Und das zu erkennen, und der Mann hat nun mal sehr viel Erfahrung mit einer kurzen Unterbrechung, 25 Jahre, dieses Land regiert, das darf man auch nicht vergessen. Also mit allen Wassern gewaschen, mit etlichen Menschen gesprochen. Er hat einen riesigen Apparat, der darauf hinarbeitet, ob das jetzt die Energiewirtschaft ist, ob das die Nachrichtendienste sind. Mhm. Also die ganze Klaviatur von Erpressung, Korruption, die da gespielt wird, die da rauskriegt, ausgerichtet war, den Europäern das schmackhaft zu machen und sie so abhängig zu machen, dass sie am Ende gar nicht sehen, dass sie sich da zu abhängig davon machen und am Ende sogar sicherheitsrelevant werden.
Meisterhaft im Umgehen von Sanktionen, die sich natürlich auch als extrem zahnlos erweisen. Also das ist jetzt... Also
Sie glauben auch nicht an das 17. und 18. und 19. Sanktionspaket.
Wir können auch beim 22. noch wieder darüber unterhalten. Aber
heute darüber gesprochen, die Amerikaner 6.500 Sanktionen, Europa glaube ich knapp über 2.000. Und in Moskau geht das Leben weiter.
Ja, es geht mal auf die Schattenflotten, das ist ja alles gar nicht so falsch. Aber das, was sie wirklich trifft, ist am Ende, wenn man beispielsweise mal wirklich den Ölpreis nach unten kappt, das tut weh dann plötzlich auf den Märkten. Nur dafür braucht man dann natürlich auch wieder die Amerikaner. Lustigerweise entsteht da jetzt gerade eine Bewegung im Senat, auch an Trump vorbei. Trump findet die Idee gar nicht komisch, weil sein Buddy da in Moskau auch nicht zu sehr stören will, offensichtlich. Aber im Senat ist da gerade eine Bewegung.
Aber das ist ja schon interessant, Frau Alvarez. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf, aber eine dieser Sanktionen, das ist echt interessant, sagt, Erdöl handeln Russland nur dann verboten oder untersagt, mit Sanktionen belegt, wenn der Preis über 60 Dollar ist. Unter 60 Dollar, Florian Flade nickt, ist die richtige Zahl, ne? Unter 60 Dollar geht das alles. Also sozusagen Sanktionen immer dann, wenn es irgendwie uns nützt, aber in dem Moment, wo es schwierig werden könnte, dann verzichten wir doch lieber nicht darauf. Wir überweisen als Europa jeden Monat immer noch fast 2 Milliarden nach Moskau und sagen auch, ja, das brauchen wir schon irgendwie, weil wenn nicht, dann würden wir in eine Abhängigkeit von Saudi-Arabien kommen, dann könnte die Wirtschaft ins Wanken kommen und so weiter. Das heißt, all das, was in Sonntagsreden dann so sehr pathetisch angedroht wird, ist dann in Wahrheit dann doch irgendwie nur... kleines Dorffest.
Ja, absolut. Ich meine, Christoph Heusgen, der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, hat mir gesagt, Putin hält uns für Weicheier. Und das gilt sowohl sicherheitspolitisch wie auch eben sanktionspolitisch heute noch. Daran hat sich nichts geändert. Und offensichtlich eben nach den Ankündigungen, die jetzt März auch in der Ukraine getätigt hat, hatte auch keinen Anlass daran, irgendwie zu zweifeln, dass sich da wirklich etwas ändern wird. Und das Fatale ist natürlich, dass jetzt Europa zunehmend alleine dasteht, wenn jetzt Trump nicht mal mehr erwägt, Sanktionen zu erheben, mit Blick darauf, dass er schon auf die neuen Deals spekuliert, die er dort gerne abschließen möchte. Aber das heißt natürlich, dass Europa umso geschlossener jetzt vorgehen muss. Aber diese Geschlossenheit sehen wir bisher noch nicht.
Genau, wir hatten gestern Ibrahim Naber hier, Kriegsreporter, der gerade von der Front kam und der sagte, es gibt überhaupt keinen Grund für die Russen, diesen Krieg zu beenden, weil läuft leider gerade ganz gut. Sie sagen, Frau Alvarez, man hätte diese Zollgeschichte. Das hätte man im Grunde als Oval Office Moment für die Wirtschaftspolitik begreifen müssen. Was meinen Sie damit?
Ja, Friedrich Merz hat ja dieses historische Finanzpaket, was er verabschiedet hat, eben mit diesem Oval Office Moment begründet mit Zelensky, dass wir uns nicht mehr auf die USA als Sicherheitspartner verlassen können. Und diese Zollbombe, die Trump da am 2. April wirklich gezündet hat, die kam eigentlich gerade zur rechten Zeit für die Sondierungsgespräche und für die Koalitionsverhandlungen. Da hätte man fast sagen müssen, danke Donald, gerade rechtzeitig. Denn jetzt können wir uns eben noch mal über diese Papiere beugen, die wir da aufgeschrieben haben, um uns eben wirtschaftspolitisch so aufzustellen, dass wir deutlich besser gewappnet sind. Aber das ist nicht passiert. Wir sehen einen Koalitionsvertrag, in dem es von wirtschaftspolitischen Sünden durchaus wimmelt.
Und woran denken Sie da? An das Schnitzel habe ich schon erwähnt.
Ja, da gibt es leider mehrere Punkte. Also wir sehen einen Tariftreuevertrag, der zu mehr Bürokratie führen wird. Wir sehen E-Auto-Prämien, die nur neue Strohfeuer erzeugen werden. Wir sehen eine Überlegung, den Mindestlohn politisch festzusetzen. Wir sehen die Rückkehr zur Agrardiesel-Subvention. Und ganz besonders Pendlerpauschale. Und ganz fatal sind aus meiner Sicht eben die Mütterrente und die Senkung der Gastronomiesteuer. Das sind insgesamt 8 Milliarden Euro, also ein erheblicher Batzen. Und wenn man dieses Geld schon ausgeben will, in Zeiten, in denen die Kassen so knapp sind, dann doch wirklich für Ausgaben, die den Standort wirklich nach vorne bringen. Denn zum Beispiel diese Mehrwertsteuersenkung, die wird das Land ja nicht wirklich nach vorne bringen. Also wir werden nicht innovativer, nicht produktiver dadurch, dass wir künftig günstiger Schnitzel essen können.
Ja? Die Frage ist, ob zumal wir das überhaupt tun.
Zumal die Frage ist, ob dieses überhaupt weitergegeben wird, diese Mehrwertsteuersenkung. Klar. Und zugleich konterkariert ja auch die Regierung diese Maßnahmen. Sie sagt auf der einen Seite, wir müssen die Gastronomen unterstützen, auf der anderen Seite will man den Mindestlohn erhöhen. Ja, also das hat natürlich sofort wiederum Auswirkungen auf die Gastrobetriebe. Und wir sehen ja, dass wir deutlich wettbewerbsfähiger werden müssen. Wir haben eine historische Situation. Das dritte Mal hintereinander droht eine Rezession. Das heißt eigentlich, dass wir einen historischen Kraftakt in diesem Land hinbekommen müssen.
Und den sehen Sie nicht?
Nein, den sehe ich nicht. Und durch die Zollpolitik von Trump könnte sich das eben noch mal weiter verschlechtern, die aktuellen Wachstumsprognosen.
Aber was interessant ist, ist sozusagen dieser, wie so ein Slogan klingt, das aus der Wirtschaft in die Heimat investieren, zu Hause. Ist das ein Trend, der gerade erkennbar ist, dass deutsche Unternehmen, Sie nicken auch, mehr aufgrund dieser Politik, dieser erratischen in Washington, in Deutschland investieren?
Das sehe ich im Moment noch nicht. Im Moment herrscht einfach eine so große Unsicherheit, weil man nicht weiß, wie wird sich jetzt diese Zollpolitik entwickeln. Man weiß auch noch nicht genau, wie wird eben Europa darauf reagieren. Und viele Unternehmen sind ja exportabhängig. Wir sind eine Exportnation. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass natürlich auch im Ausland investiert wird. Und wir sehen aber auch nicht, dass hierzulande die Investitionsbedingungen so verbessert werden, wie sie eigentlich verbessert werden müssten. Wir sehen ja eher sogar noch mal einen Abfluss der Direktinvestitionen. Pro Woche fließen 2 Milliarden an Direktinvestitionen ab aus
Pro
Deutschland.
Woche. Ja. Jede Woche?
Ja.
2 Milliarden?
Ja. 94 Milliarden waren es 2023 insgesamt. Also das zeigt ja, dass wir eigentlich alles dafür tun müssen, dass Investitionen in Deutschland wieder attraktiver werden.
Ich habe Höttges, den Telekom-Chef, gehört, der sagte, das, was Trump da macht, man muss dem dankbar sein, das wird zu einer Reindustrialisierung führen.
Ja, Herr Höttges ist da, glaube ich, sehr davon getrieben, dass er große Geschäftsinteressen hat in den USA. 2/3 der Telekom des Umsatzes und des Gewinns werden über die US-Tochter T-Mobile gemacht. Und ich glaube, er hat sehr gut verstanden, wenn man sozusagen sich da mit Trump gut stellt, dass das natürlich auch sofort Auswirkungen auf das Geschäft haben kann. Trump hat damals den Zusammenschluss mit Sprint, einem US-Unternehmen, genehmigt. Nun hat ja die Telekom bemerkenswerterweise ihre Diversitätsbemühungen in den USA radikal zurückgenommen. Daraufhin hat die FCC die Übernahme von einem Glasfaserunternehmen Lumos genehmigt. Also wenn man so spricht, dann profitiert man offenbar. Allerdings ist das schon bemerkenswert, weil Herr Höttges selbst hat einen schönen Regenbogenaufkleber auf seinem Laptop, hatte er zumindest noch bis vor kurzer Zeit. Deswegen ist die Frage, ob das dann nicht so ein Doppelstandard ist, der da angelegt wird.
Ich meine, das sieht man ja auch, ne? Wie schnell die sich da anpassen und dann wird einfach alles abgerüstet, Frauenquote und so weiter.
Ich
finde es einfach wahnsinnig opportunistisch, ohne es werten zu wollen.
Absolut, aber es zahlt sich ja aus, wenn er jetzt sofort die Genehmigung bekommen hat für die Übernahme.
Das meine ich.
Allerdings sollte er vielleicht nochmal seine Worte wirklich wägen, denn der Glasfaserausbau, den eben die Telekom jetzt in den USA vorantreiben will, 80% der Bauteile dafür kommen aus China. Wenn Herr Höttges also offenbar auch dann die Zollpolitik von Herrn Trump so gut findet und eben die China-Zölle weiterhin so hoch bleiben, hat das automatisch Auswirkungen dann auf Umsatz und Gewinn der Telekom.
Darf ich eine Fußnote eben noch dranhängen? Also ich bin bei Ihrer Grundeinschätzung bin ich dabei. Mir fehlt übrigens auch die intellektuelle Spannkraft, diese ganzen Lieblingskinder im Koalitionsvertrag zu verstehen. Also das ist, da bin ich ganz
dabei. Der CSU Lieblingskandidat
insbesondere die, aber auch SPD hat ja auch ihre Babys da reingepackt. Aber zu Ihrem Punkt nochmal, was Investitionen anbelangt, also ich stelle schon fest jetzt auch in Gesprächen, dass zumindest eine gewisse die Bereitschaft am Wachsen ist, immer gekoppelt daran, dass die Dinge auch umgesetzt werden, die jetzt die anderen Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, mehr zu investieren. Das Zweite, was ich aber hochinteressant finde, dass wirklich ein wirklich exponentiell steigendes Interesse an Großinvestoren aus dem Ausland in Deutschland gegeben ist mit Blick auf das Infrastrukturpaket. Und das muss halt natürlich dann auch gelingen. Also dass man dann sagt, okay, man schafft entsprechende Private-Public-Partnerships, man schafft diese Dinge, jene Dinge und es muss natürlich bei uns auch erstmal mindestens ein 10%iges Grundinvestment selbst dafür stehen. Das ist nicht nur schlechte Nachricht für dieses Land.
Die wollen da dabei sein.
Die wollen da dabei sein.
Wenn Deutschland sich erneuert oder renoviert.
Ja, aber das fehlte uns ja auch. Uns fehlten ja die Mittel von innen wie von außen dafür. Also das ist jetzt nicht das Allerfalscheste der Signale, die gegeben werden.
Mhm. Bürokratie, nur noch ein Satz, bevor wir gleich zu Herrn Marotzke kommen, den wir mal fragen müssen, wie er diesen Kulturkampf, der das ja letzten Endes auch ist, ne, wenn Sie über Regenbogenaufkleber sprechen, wie er den wahrnimmt. Ich glaube, Sie waren es, Frau Alvarez. Sie haben neulich Thema Bürokratie. Ja? Ich meine, der deutschen Wirtschaft gehen schätzungsweise an die 150 Milliarden jedes Jahr durch Bürokratie verloren. Und man sitzt so als normaler Konsument davor und denkt, das kann ja eigentlich nicht sein. Wo ist eigentlich das Thema? Sie haben da ein Beispiel aufgeführt, ein bayerischer Mittelständler, weil hier in Bayer sitzt, Delo, Weltmarktführer für Industrieklebstoffe. Und beschreiben dort, dass die 41 Beauftragte nur für Bürokratie beschäftigen. Ich lese das mal vor. Einen Brandbeauftragten, einen Datenbeauftragten, einen Infektionsbeauftragten, einen Laserbeauftragten, einen Lagerbeauftragten und sogar einen Leiterbeauftragten. Das heißt, 2180 Arbeitstage, ja, gehen neben der eigentlichen Aufgabe nur für Verwaltung und Schulung drauf. 600.000 Euro kostet der Spaß. Und Sie zitieren die Unternehmenschefin Sabine Herold, die sagte, willkommen in Deutschland, dem Land der Dichter, Denker und Leiterbeauftragten. Das hat mir sehr gefallen, aber es ist natürlich übel.
Ja, es ist absolut übel. Also wir werden unser Land sicher nicht voranbringen, wenn wir immer mehr Leiterbeauftragte haben oder sich eben die dringend benötigten Arbeits- und Fachkräfte, Sie haben die Zahlen gerade genannt, sich mit dieser überbordenden Bürokratie beschäftigen müssen. Es geht ja gar nicht darum, jetzt an Arbeitsplatzsicherheit abzubauen. Daran hat kein Unternehmer Interesse. Es geht einfach darum, diese Bürokratie, die da immer weiter aufgebaut worden ist, dann nochmal drauf zu schauen und zu gucken, ist das eigentlich alles tatsächlich notwendig oder können wir nicht den Unternehmerinnen und Unternehmern da einfach mehr Eigenverantwortung
das
übergeben?
Das mit der Leiter
und das die können wir auf alle Fälle. Einfach. Und deswegen wird es jetzt spannend, was Herr Wilberger, der neue Minister für Digitalisierung und Staatsmodernisierung voranbringt. Der muss ja quasi die Mutter aller Reformen stemmen mit der Staatsmodernisierung, denn wenn ihm das nicht gelingt, also wenn er auch an der Digitalisierung scheitert, wenn er auch an dem Bürokratieabbau scheitert, der damit natürlich verbunden ist, dann werden wir auch dieses historische Finanzpaket nicht auf die Straße bekommen können.
Das ist der Punkt, weil zwischen Leiterbeauftragten und Brandschutzbeauftragten verläuft man sich dann halt auch mal. Herr Marotzke, wie haben Sie das wahrgenommen? Ich habe gerade gesagt, Sie kommen gerade aus New York, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Wie haben Sie die Stimmung dort erlebt in der Wissenschaftscommunity? Sie haben, glaube ich, selber 10 Jahre am MIT.
Ich war 9 Jahre am Massachusetts Institute of Technology.
Das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist die erste Liga.
Ja.
Ja.
Und
wie war es damals, wie ist es heute?
Hab's auch sehr genossen, war als junger Forscher nach Amerika zu gehen, war für mich das Beste, was man sich vorstellen konnte.
MIT, hallo.
Die Gelegenheiten und auch, was mich so beeindruckt hat, es war eigentlich egal, welchen Status ich hatte. Ich war ein ganz kleiner Postdoktorand. Das war eigentlich egal. Worauf es ankam, war, ist das, was ich sage, hat es Hand und Fuß? Bringt das die Diskussion weiter oder nicht? Und wenn es das tat, dann wurde es ernst genommen. Also wirklich sehr flache Hierarchien. Also es war großartig.
Das heißt, im Zweifel, wenn der Praktikant das bessere Argument hat, dann hat der Praktikant gewonnen.
Dann hört
gewonnen.
Man auf den Praktikanten.
Ja, genau.
Und das war wirklich toll. Und als ich jetzt da war, es war so gespalten eigentlich. Ich habe immer die Parallel vielleicht zu Alice im Wunderland. Auf der Straße war es so wie immer.
In New York.
Es war in New York, es war in Manhattan. Ich bin gerne dort und ich kenne es nicht sonderlich gut, aber ich mag es gerne. Das war toll wie eh und je. Aber die Stimmung an dem Institut, was ich besucht habe, sehr, sehr gedrückt. Einerseits tolle Gastgeber, wir hatten einen Workshop zum sehr interessanten Thema. Der Workshop war toll, war interessant. Aber die Stimmung war grausam. Und was dort passiert ist, das ist ein Forschungsinstitut, das kennen viele von uns, wo das gelegen ist. Die Designfeld kennen die Serie. Da gibt's ja Tom's Restaurant. Und das Gebäude ist da, wo Tom's Restaurant ist. Da, wo Seinfeld und seine Leute sich treffen. Seit 59 Jahren ist dieses Institut in diesem Gebäude. Und dann ist Mitte April mit 6 Wochen Vorwarnzeit ist der Mietvertrag gekündigt worden. Also die Regierung hat gesagt, in 6 Wochen streichen wir das Geld, das ist von Columbia University gemietet, in 6 Wochen müsst ihr draußen sein. Und die standen eben da und sagten, was machen wir denn jetzt? Und die Antwort ist, so im Wesentlichen ist uns doch egal, geht ins Homeoffice. Es gibt keine neue Unterbringung. Das Ding ist mit 6 Wochen Vorwarnzeit dicht gemacht worden von der Unterbringung. Und da steht man wirklich nur fassungslos vor und sagt, das ist mutwillige Zerstörung.
Nur um das mal in den Kontext zu setzen, um mal zu verstehen, was da passiert. Wenn man die Zahlen angesehen, ne? Das Gesamtvolumen des amerikanischen Haushalts sind 1,6 Billionen Dollar. 1.600 Milliarden. Davon geht 1 Billion für Verteidigungsausgaben jetzt drauf. Das ist eine Erhöhung um 13%. Das heißt, in dem Bereich geht es deutlich nach oben. Und die nicht verteidigungsbezogenen Ausgaben sollen sinken auf gut 500 Milliarden, was eine Kürzung um fast 23% bedeutet. Das heißt, Verteidigung lässt du richtig aufwachsen und der ganze Rest runter. Warum machen die das?
Ich denke, zum Teil erleben wir wirklich einen Kulturkampf mit großer Entschlossenheit und auf breiter Front. Vance hat mal gesagt, der Professor ist unser Feind.
Genau.
Und es gibt natürlich diese Beobachtung, je höher der Bildungsstand in den USA, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch republikanisch wählt. Das hat früher, war das nicht so, als ich noch in den USA war in den 90er Jahren, es war bemerkenswert, mit welcher Offenheit auch Republikaner dafür eingetreten sind, Forschung und Entwicklung zu fördern, das freie Denken zu fördern. Aber jetzt, was wir sehen, ist wirklich die Aufklärung, freies Denken ist der Feind und unliebsames Denken ist der Feind. Und wer sich auch nur ein kleines bisschen mit Wissenschaft auskennt, weiß ja, das kann nur gedeihen, wenn Freiheit da ist, wenn man frei denken kann.
Das war immer der große Wettbewerbsvorteil von Amerika.
Und das war auch in Amerika großartig wiederum, als ich dorthin kam. Ich habe das damals nicht verstanden, aber man kann sich im Nachhinein fragen, warum konnte ich denn überhaupt dahin gehen? Warum gab es Stellen für Leute wie mich?
Ja.
Weil die Bundesregierung in den USA so viel Geld in die freie Forschung investiert hat. Ab 1945. Und jetzt wird dieses Rad komplett zurückgedreht und es wird das Geld gespart, aber es wird auch Einschüchterung vorgenommen. Mhm. Denn Denken in bestimmte Richtungen soll nicht mehr stattfinden. Mhm. Und das lähmt, das entmutigt, das frustriert.
Mhm. Weil Sie gerade sagen, die Offenheit des Denkens. Ich habe das auch so wahrgenommen und etwas, was ganz häufig kam, betrifft Ihr Fach. Wenn man mit Leuten dort spricht und dann reden sie vom großen Hoax oder vom großen Schwindel, vom großen Hokuspokus rund um den Klimawandel. Sie treffen reihenweise Menschen, wenn sie in bestimmte Regionen fahren, die ihnen sagen, ja, lustig, euer Klimawandel, du kannst mich mal, das habt ihr euch ausgedacht, um uns noch mehr Steuern abzuknöpfen oder um uns zu unterdrücken, unsere Freiheit zu beschneiden und so weiter. Das heißt, ist das der Hintergrund, vor dem das stattfindet? Anders gefragt, ich bin so ein bisschen hellhörig geworden, als ich Interviews von Ihnen gelesen habe, weil Sie sich tatsächlich nicht einreihen in die lange Reihe von durchaus alarmistischen Kollegen auch, die häufig so klingen, als würde wirklich morgen die Welt untergehen. Und ich fand es sehr wohltuend, dass Sie anders reden und argumentieren und dachte, vielleicht war das auch einer der Fehler, das hat diese wahnsinnige Abwehrhaltung, diese Abwehr ausgelöst, der Leute, dass sie sagten, kommt, bei euch ist eh immer Apokalypse, euch nehmen wir nicht mehr ernst. Ist das ein Fehler sozusagen in der weltweiten Debatte, wenn es um die Frage geht, wie vermitteln wir Menschen, dass es natürlich einen menschengemachten Klimawandel gibt, dass wir aufpassen müssen, dass wir auch perspektivisch was tun müssen. Aber wir sollten nicht ständig sagen, morgen geht die Welt unter.
Es gibt diesen Effekt und es gab auch vor ungefähr einem Jahr eine Studie dazu, die auch zeigte, dass eine soziale Bewegung gegen Klimaschutz auch in solchen Ländern stark ist, wo gar kein inhärentes wirtschaftliches Interesse etwa an fossilen Brennstoffen da ist. Und das würde das belegen, wenn also die Klimaschutzbewegung zu aggressiv vorgeht, dass es dann
kommunikativ.
Dass es dann diese Gegenbewegung gibt und dass das vielleicht stattgefunden hat. Wenn ich mir allerdings die USA anschaue und die Trump-Regierung anschaue, glaube ich nicht, dass wir das mit einer Gegenbewegung gegen vielleicht argumentativ etwas übertriebenen Klimaschutz erklären können. Ein Beleg dafür, es gibt ja dieselbe brutale Vorgehensweise gegen Teile der Gesundheitsforschung. Mhm. Das ist mit keinem Klimaprotesten zu erklären. Das ist eigentlich nur zu erklären durch Rache an einer Denkrichtung, die den Corona-Leugnern nicht gepasst hat. Insofern sind wir in der Klimaforschung, wir finden uns im selben Camp wieder wie die Personen, die bei Corona auf Vorsicht, auf Warnung und auf Schutz gesetzt haben. Oder auch das Vorgehen gegen alle Versuche, das Wissenschaftsgeschehen zu stärken, indem man andere Menschen Diversität reinbringen. Ein Argument, selbst völlig abgesehen von Gerechtigkeit, wäre ja, ich stärke das Wissenschaftssystem, wenn ich allen Menschen echten Zugang dazu gewähre. Einfach, weil ich meinen Talentpool vergrößere. Und auch das wird angegangen. Die Regierung geht ja wirklich sehr brutal gegen alle Versuche vor, den Talentpool zu vergrößern. Und insofern glaube ich nicht, um den Bogen zu schlagen, dass Klimaschutzargumentation ausreicht als Erklärung dafür, was das Trump-Regime jetzt zurzeit da macht.
Also ich glaube, ich bin ganz bei Ihrer Einschätzung. Ich glaube, wir müssen bei einer Sache trotzdem noch ein bisschen tiefer gehen. Und ich finde es entsetzlich, was die Republikaner mit ihrer Wissenschaftsfeindlichkeit da gerade, also wie sie sich auch verändert haben und was sie da betreiben. Trotzdem gibt es ein seit Jahren sich entwickelndes Bild in den Köpfen, auch gemäßigter Republikaner, die sagen, die Universitäten wurden zunehmend zu Brutstätten woken Denkens. Ich sage das nicht verteidigend, ich sage einfach nur, was die sagen. Ja. Und sie fühlten sich eingeschränkt in ihrer Freiheit zu denken. Und sie fühlten sich teilweise verfolgt an diesen Universitäten und haben gesagt, wir werden dort nicht mehr eingeladen, wir werden mit Protestmärschen dort rausgebrüllt und all das. Also da hat sich eine Wut aufgebaut, die sich dort kanalisiert und gleichzeitig gibt es natürlich auch unter den Demokraten jetzt auch nicht mehr allzu viele, die man wirklich auch als gemäßigt in Spitzenpositionen bezeichnen könnte oder wollte, sondern die in die Bevölkerung hinein auch eine Tonalität der Bevormundung hineingebracht haben. Und darauf, auf dieser Welle reiten jetzt diese zynischen Republikaner. Aber es ist schon eine Verantwortung beider Seiten zu sehen hier. Also mir reicht es nicht, das nur in die eine Richtung zu schieben. Ich finde das schrecklich, was die da gerade machen, ganz ohne Frage. Meine Tochter studiert dort drüben und bekommt das täglich am Leibe mit, was sich da abspielt. Aber die Demokraten tragen in gewissen Teilen hier auch eine Mitverantwortung.
Ich glaube, es gibt ja noch den einen Aspekt, der irgendwie sich aus der Wissenschaft auch speist. Also wenn die Wissenschaft einem irgendwelche Leitlinien vorgibt und sagt, wir sollten lieber in diese Richtung gehen oder in die oder in der Form wird es schädlich. Das hat ja alles mit Regulatorien zu tun. Und man sieht ja, dass dieses Trump-Amerika und diese Regierung gegen alles, was Regulatorien sind, angeht. Das ist der Geist, den ja auch diese Tech-Oligarchen damit reinbringen, was Elon Musk ja auch nicht möchte, dass man ihn reguliert in irgendeiner Form. Und das wird systematisch weggespart, weggekürzt. Und man möchte gar keine wissenschaftlichen Argumente mehr, warum so etwas vielleicht noch sinnvoll ist. Man möchte da tatsächlich dann ja auch den Kapitalismus in der Form entfesselt sehen. Nicht, dass man jetzt keine Innovationen haben will oder so, die irgendwie Geld ins Land bringen, aber ich glaube, darum geht's auch.
Über die Frage von Daten geht's ja auch gleich bei Ihnen, aber auch eben bei Ihnen, Herr Marotzke. Was bedeutet das denn? Wie wichtig ist amerikanische Klimawissenschaft, wenn es darum geht, weltweit zu verstehen, was gerade mit unserem Wetter, mit unserem Klima passiert? Ich meine, wir sitzen hier in Norddeutschland. Sie forschen hier glücklicherweise nicht mal in Massachusetts, sondern in Eimsbüttel. Das finde ich sehr gut für uns. Aber Sie erleben gerade, was wir auch alle erleben, so unfassbar trocken. Du erkennst dein eigenes Land plötzlich nicht wieder. Du kommst aus einem trockenen norddeutschen Winter. Wann gab es denn sowas mal? Wie wichtig ist das, was die amerikanischen Kollegen da an Daten geliefert haben oder liefern? Und was, wenn das wegfällt?
Es gibt da mehr, also erhebliche Schichten, die man vielleicht auch getrennt betrachten muss. Zunächst mal, die USA sind auch in der Klimaforschung noch immer das stärkste Land in der Welt, keine Frage. Das heißt, wenn dort die Klimaforschung ausgetrocknet wird, dann wird der Rest der Welt das merken, die Qualität des weltweiten Unterfangens wird leiden. Zum Glück ist es so, dass doch einige andere Länder es auch Methoden entwickelt haben. Gerade die Klimamodellierung, die in den 1960er Jahren in den USA erfunden wurde, die ist jetzt auch in anderen Ländern da. Das heißt, wenn zum Teil würde das weltweite Netzwerk das ein Stück weit auffangen können. Es würde geschwächt, es würde erheblich geschwächt, überhaupt keine Frage. Der Punkt, der mir am meisten Sorgen machen würde, wären die
Erdbeobachtungsdaten, wie wir es nennen, vom Satelliten, von den Satelliten der NASA, die von der NASA
betrieben werden. Können Sie es mal konkret machen? Wofür brauchen Sie das? Was passiert da genau? Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Was messen Sie da?
Wir vermessen vom Satelliten aus Temperatur, das wird seit 1979 gemacht. Wirklich sozusagen das ständige Monitoring, das ständige Überwachen der Oberflächentemperatur
überall, der Erde. Der ganze Globus, alles.
Ja, überall. Wir vermessen, aber auch, dann wird es dann schon ein bisschen spezieller und eher was für Nerds wie mich. Wir vermessen die Form der Erdoberfläche, der Meeresoberfläche, Entschuldigung. Die Form. Ist sie gewölbt oder so? Und denn, wenn man die vermisst, kann man die Oberflächenströmungen berechnen aus dieser Form der Erdoberfläche.
Ist klar, wohin das Wasser fließt sozusagen.
Genau, dass man sieht, in welche Richtung geht es, mit welcher Stärke
immer
es geht.
Immer nach unten, ja.
Nee, immer den Hang entlang. Okay. Wenn der Hang so runter geht, geht die Strömung dorthin in der Nordhemisphäre. Wir messen aber auch die Landoberfläche. Wir können die Produktion, Pflanzenproduktion, Photosynthese können wir bestimmen.
Da
können
das messen Sie aus dem All?
Aus dem All. Kann man auch aus Farbinformation und so weiter. Also es ist wirklich, es gibt eine Unmenge an Messungen.
Nur ganz kurz, was heißt das? Also Sie sehen aus dem All die Farben der Pflanzen?
Wir vermessen in verschiedenen Bereichen, Wellenlängenbereichen des Lichtes, wird dann gemessen, teilweise über 20, 30 Wellenlängenbereiche. Und daraus kann man dann herleiten, wie Pflanzen wachsen. Und wird es gerade, zum Beispiel, wir haben in den letzten 20 Jahren haben wir eine Zunahme der Biomasse auf dem Land gemessen vom Satelliten. Die Erde ist grüner geworden in diesem Sinne. All diese Sachen vermessen wir vom Satelliten und noch mehr.
Warum ist das so? Weil es wärmer wird.
Weil es mehr CO2 in der Atmosphäre gibt und das CO2 ist ein Stück weit Düngung für die Pflanzen.
Okay.
Und das vermessen, es gibt Global Greening, die globale Ergrünung gibt es, ist gemessen worden. Und man kann eigentlich für alles in den erdwissenschaftlichen Fächern, wenn man sich überlegt, was würden wir gerne wissen, für praktisch alles gibt es dann Messungen vom Satelliten. Und da gibt die wichtigste Organisation, die das vermisst, ist die NASA. Mhm. Und solange die NASA diese Sachen vermisst, ist das gut für die gesamte Forschung, ist jetzt bedroht. Ich habe noch von keinem Fall gehört, wo wirklich, würde ich mal sagen, eine direkte Sabotage stattgefunden hat. Sabotage wäre für mich, es wird der Zugang zum Satelliten abgeschnitten oder der Datensatz wird zerstört. Also diese unmittelbare Zerstörung habe ich noch nichts von gehört. Was ich von gehört habe, wovon ich gehört habe, ist üble Schikane. Wie gesagt, das Geld wird weggezogen. Das Geld soll weggezogen werden. Oder für nächstes Jahr. NASA soll finanziell enorm beschnitten werden, gerade in den Erdbeobachtungen. Wenn kein Geld mehr da ist, dann fliegt der Satellit vielleicht noch, aber es ist keiner mehr da, der die Daten auswerten kann. So etwas könnte kommen. Aber sozusagen dieses direkte Zerstören, das hat es bisher noch nicht gegeben. Ich bin aus Gründen, die ich selber nicht benennen kann, Optimist dahingehend, dass ich auch nicht glaube, dass es zu dieser direkten Zerstörung von Datensätzen kommen wird. Wenn mich jemand fragt, warum bist du Optimist, kann ich das nicht sagen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber was passieren soll nach Willen der Regierung ist, das wird ausgetrocknet. Die Möglichkeit, mit diesen Satelliten zu arbeiten, soll ausgetrocknet werden. Und das ist die unmittelbarste Bedrohung, die wir zurzeit sehen.
Und das spielt ja vor einem Hintergrund, in einem großen Kontext. Der Kontext ist, Sie sagen, noch was wichtig ist, das einmal kurz zu erklären. Sie sagen, das 1,5-Grad-Ziel werden wir nicht mehr erreichen. Interessant auch, Sie sagen, das werden wir erst in 10 Jahren genau wissen. So langsam, so träge ist dieses ganze System. Es ist wichtig, das mal zu verstehen. Und der dritte Punkt, aber um den es mir geht, ist, Sie sagen, wir werden aber dennoch dadurch nicht die Apokalypse erleben, sondern wir werden damit umgehen. So wie die Niederländer damit umgehen und andere auch damit umgehen. Wie viel ist das der Meeresspiegel gestiegen seit 100 Jahren, in den letzten 100 Jahren?
In den letzten 100 Jahren ungefähr 30 Zentimeter global. Klingt erstmal wie nicht viel. Aber wenn wir uns eine Sturmflut vorstellen und die Frage, ob der Wasserstand 10 Zentimeter unter der Deichkante ist oder 20 Zentimeter über der Deichkante, dann sehen wir, dass auch diese 30 Zentimeter was ausmachen können. Und wir rechnen für den Rest des Jahrhunderts mit einem zusätzlichen Anstieg von vermutlich zwischen 50 Zentimeter und 1 Meter. Global, regional.
Zusätzlich. Obendrauf, auf die 30
Zentimeter oder so nochmal zusätzlich. Und
Und regional kann es durchaus variieren. Es kann doppelt so viel sein, es kann auch nur die Hälfte sein. Das kommt dann noch auf andere Faktoren an.
Was heißt das für Hamburg?
Es ist auf dieser relativ kleinen Skala wie der Nordsee noch immer heute sehr schwer zu sagen, wie sich das regional auswirken wird. Was man aber sagen muss, dass Hamburg und die norddeutschen Küstenländer sind sehr, sehr vorausschauend mit der Bedrohung durch den Meeresspiegelanstieg umgegangen. Und das ist vielleicht so eines der gar nicht so häufigen Beispiele, wo eine gewaltige Katastrophe, nämlich die Sturmflut von 1962, viel Gutes bewirkt hat. Das hat sich in Hamburg so eingebrannt, dass Schutz vor Hochwasser wird von niemandem bezweifelt. Und das wird auch mit sehr viel Augenmaß in Hamburg betrieben. Also man schützt sich, aber man legt die Dinge so an, dass sie auch noch ausgeweitet werden können. Also Hamburg ist da sehr gut aufgestellt, wie auch die anderen norddeutschen Küstenländer.
So, Herr Marotzke und seine Kollegen würden dann in gewisser Weise blind werden, auf dem einen oder anderen Auge, wenn das so stattfindet.
Wir würden wissen wollen, bleiben wir im Meeresspiegelanstieg, ist ein amerikanischer Satellit, der den Meeresspiegel so genau vermisst. Und wenn der nicht mehr da wäre, dann wären wir forschungsmäßig in der Steinzeit von vor 1992. Dann wüssten wir nicht mehr, wie der Meeresspiegelanstieg, der nun vonstatten geht. Und es ist natürlich, wenn man nicht weiß, was passiert, wie soll man sich dann darauf vorbereiten?
Und das ist auch sozusagen das Thema von Florian Flade, wenn man so will. Sie sagen es ähnlich. Sie sagen, wenn die Amerikaner ausfallen, da geht es jetzt um die Lieferung von Daten der Geheimdienste, dann sind wir blind, weitestgehend.
In vielen Teilen sind deutsche Sicherheitsbehörden und in vielen anderen Ländern Europas genauso abhängig von der Hilfe der Amerikaner, auch anderer Staaten mit potenten Diensten, aber vor allem der USA, im militärischen Bereich auch. Ein Bereich, der immer wichtiger wird. Wir haben darüber mal vor ein paar Wochen berichtet, als ich so eine interne Auswertung aus dem Verteidigungsministerium mal vorliegen hatte. Und ich fand die Zahl erstaunlich, weil man sie nicht kannte öffentlich. Aber dass von allem, was die NATO an Aufklärung betreibt, also man nennt das diese Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Also das ist dieser Bereich, alles quasi von Satellit bis eigentlich zu menschlichen Quellen, die es ja auch gibt im Militärischen. Da machen die Amerikaner 76% aus für das Jahr 2023.
Also Deutschland, drei Viertel kommt
Deutschland 1% der militärischen Aufklärung der NATO. Wenn man den Direct Support, so nennt man das, also ich brauche jetzt sofort ein Satellitenbild von etwas, dann sind die Amerikaner bei 95%. Wenn man da ein bisschen nur wegnehmen würde, und es sieht danach aus, dass sie es auch machen werden, das wurde übrigens schon unter Joe Biden angekündigt, dass man Kapazitäten, militärische Aufklärung in Europa abziehen wird, weil man sie in anderen Teilen der Welt braucht, Prioritätenverlagerung in Indo-Pazifik, dann hat das erhebliche Auswirkungen. Und bei den Geheimdiensten ganz ähnlich, durch die Fähigkeiten der Amerikaner, durch die wahnsinnig großen Dienste, die 18 Nachrichtendienste, die die Amerikaner haben, durch die Befugnisse, die sie dort haben, durch die jahrzehntelang aufgebauten strategischen Posten, die sie besetzen in Bereichen der technischen Aufklärung, können sie einfach Dinge, die deutsche Dienste nicht können.
Ich habe das Beispiel vorhin kurz erwähnt, Anis Amri. Ja? Das war in dem Fall der marokkanische Geheimdienst. Ich weiß nicht, ob die auch mit den Amerikanern zusammenarbeiten. Ich würde nur mal gerne, Herr Flade, verstehen, was die wirklich können. Wir haben ja historisch bedingt Gestapo, auch Stasi, wir haben ein anderes Verhältnis zu Geheimdiensten. Das ist für uns eher so.
Ja.
In Amerika hat das eine andere Tradition.
Es hat eine andere Tradition. Es ist aus einer anderen Idee heraus geboren worden. Also die Nachrichtendienste in den USA wurden aufgebaut, nicht um Terroristen, Terrorverdächtige irgendwo in Manhattan oder Berlin-Neukölln zu finden, sondern die Idee, mit der auch die CIA aufgebaut wurde, war eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es war die Lehre, dass nie wieder ein Pearl Harbor passieren sollte. Vorwarnen, Frühwarnsystem, Informationen,
rechtzeitig Bescheid wissen,
das ist die Tradition. Dann wurde das aufgebaut in einer Art und Weise, vor allem mit dem militärischen Blick und in der Blockkonfrontation gegen die Sowjetunion. Natürlich, dann haben sich die Amerikaner Alliierte gesucht auf der Welt, mit denen man eng zusammenarbeitet, anglosächsischen Bereich, also die sogenannten Five Eyes, die mächtigste, wie man sagt, Geheimdienstallianz der Welt. Die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Man hat strategische Posten auf der Welt besetzt, von denen man wusste, wenn man dort Funkaufklärung betreibt, Fernmeldeaufklärung betreibt, Datenkabel anzapft, dann kann man fast den ganzen Globus überwachen in der Form. Dann kam das neuere Zeitalter, das Internetzeitalter, und dann sind die Amerikaner schlichtweg auf den Pfad gegangen. Wir haben das zu beherrschen, diese neuen Technologien und auch Kommunikationssysteme. das ist die Tradition, in der sich zum Beispiel die NSA versteht. Wenn man da mal hinfährt zur NSA, da gibt es so ein kleines Besucherzentrum, Museum.
Wo sitzen die?
Die sitzen in Fort Meade in Maryland. Da fährt man da hin, das ist so ein ehemaliges Motel, also im Kalten Krieg wurden da irgendwie Gäste anderer Dienste untergebracht. Heute ist das ein kleines Museum. Da geht man rein und die fangen an, ihr Selbstverständnis, die erzählen dann was von Rauchzeichen Indigener im amerikanischen Bürgerkrieg. Rauchzeichen zu entschlüsseln. Und dann geht's immer so weiter über Enigma, also die Nazi-Verschlüsselungsmaschine im Zweiten Weltkrieg. Das ist das Selbstverständnis, das sie haben. Und wenn sie dann mit Leuten aus der NSA sprechen, dann sagen die, wenn wir morgen im Krieg mit China sind, kann ich meinem Präsidenten ja nicht sagen, keine Ahnung, wie die Chinesen kommunizieren. Und vielleicht haben wir in 3 Monaten das geknackt. Man muss es beherrschen. Jede Technologie im Bereich Kommunikation, die auf den Markt kommt, muss aus ihrer Sicht beherrschbar sein. Also das Knacken, Infiltrieren. Und so haben die sich aufgestellt. Das ist eine strategische Positionierung mit einem wahnsinnigen Aufwand, wie Daten generiert werden. Sie hatten ja auch den Standortvorteil, Field Advantage haben sie das genannt, dass viele Datenkabel über die USA laufen, viele Datensysteme und viele Unternehmen, Google, Facebook,
ihre Server,
wie auch immer, in den USA stehen. Ja. Das heißt, diese Daten, auch wenn ich in Europa diese Dienste nutze, durch die USA laufen und dann da abgegriffen werden können.
Abgegriffen werden können oder auch tatsächlich abgegriffen werden? Würde man gerne verstehen, was da wirklich läuft. Also wenn was weiß ich, Herr zu Guttenberg schreibt jetzt Sonja Alvarez, weil er noch eine Nachfrage zum Thema Wirtschaft hat. Ja. Und er macht es über iMessage beispielsweise, weil sie, glaube ich, ein iPhone besitzen. Ja. So. Würden Sie also das mitkriegen?
Erstmal glauben ja viele Menschen, wenn sich 2 Personen dann eine E-Mail oder eine Nachricht schreiben, die fliegt zu einem Satellit und dann kommt sie wieder runter aufs Handy. Ja. Das ist ja totaler Unsinn. Sie geht natürlich in ein Glasfaserkabel. Ja. Über Satellit läuft, glaube ich, nur noch 1% aller Kommunikation weltweit, also fast nichts. Das sind Glasfaserkabel. Okay. Die sind unterschiedlich dick und die verlaufen auf der ganzen Welt. Die ganze Welt ist vernetzt. Die laufen auf dem Grund des Meeres überall. Manche davon landen in den USA an. Wenn man einen amerikanischen Service benutzt, kann man davon ausgehen, diese Datenpakete fließen über die USA, über amerikanische Server. Die amerikanische Rechtslage sieht das vor, dass die amerikanischen Dienste da reingucken dürfen. Insbesondere bei Ausländern. Bei amerikanischen
Staatsbürgern würde ich es auch machen. Aber jetzt
mal bei amerikanischen Staatsbürgern ist es noch mal ein bisschen was anderes. Und dann kann man da filtern. Und dann schaut man sich das an. Und dann kann man ganz verschiedene, also vor 10, 15 Jahren war das noch ohne KI in weiten Teilen. Da hat man dann so Selektoren definiert, also bestimmte Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Man konnte sagen, bestimmte Kommunikationsmerkmale interessieren. Also ich würde gerne wissen, ob jemand im Jemen mit jemandem in Düsseldorf kommuniziert. Und dann kann man sich da draufsetzen und kann sich das angucken. Oder man sucht nach Begriffen. Das sind gigantische Datenmengen, die dann ausgewertet werden müssen.
Das meine ich. Ja. Und wenn das jetzt diese Ende-zu-Ende verschlüsselten Dienste sind, Signal zum Beispiel oder auch WhatsApp, glaube ich, macht das mittlerweile auch und so weiter, das lesen die auch?
Also offensichtlich ist man im Weißen Haus ja überzeugt, dass Signal sehr sicher ist. wenn man nicht gerade Journalisten mit in diese Chatgruppe mit einlädt und mitlesen lässt. Natürlich versuchen sie auch Verschlüsselung zu knacken. Natürlich versuchen sie das. Und es gibt natürlich diese Massenauswertung, wenn man so möchte. Die Amerikaner haben dann Begriffe dafür, die nennen das Harvester, also eine Erntemaschine, die muss dann jeden Tag da drüber gehen und zu gucken, finde ich in diesem riesigen Datenwust in verschiedenen Regionen zugeordnet und verschiedenen Bereichen, finde ich da irgendwas Treffendes? Irgendetwas, was mich interessiert? Ein Terrorverdächtiger oder jemand, der Atomwaffen schmuggeln will oder irgendwie sowas? Aber es gibt natürlich die ganz gezielten Aktionen, zu sagen, ich hacke ein Handy, ich hacke einen Computer, ganz, ganz gezielt mit Werkzeugen.
Den einen Menschen, den ich jetzt gerade
suche. Den einen, für den ich mich interessiere.
Und das können die.
Ich will auf diesen Laptop, ich will auf dieses Handy. Ja, das machen sie natürlich, ja.
Der kann auch in Deutschland sitzen.
Der kann auch in Deutschland sitzen, ja.
Und jetzt sind es aber natürlich nicht nur die Amerikaner.
Also, wer ist es noch?
Na gut, ich meine, dass das ein Wettbewerb ist im Abgreifen von Informationen. Die Chinesen spielen ganz oben in diesem Markt mit. Die Russen sind exzellent in Teilen, was das anbelangt. Die Israelis sind hervorragend. Wir sind am verhungernden Arm irgendwo ganz hinten, was das betrifft.
Aber wir haben Datenschutz,
bitte. Und, ja, bitte sehr. Privatsphäre immer. Ja, ganz wichtig.
Ja, bitte, ich sage das ganz frei von Ironie. Ja, also sicher. Wenn ich das so höre, würde ich sagen, mehr FDP-Wagen an dem Punkt.
Ja. Schön, aber trotzdem natürlich sind wir gleichzeitig angewiesen auf diese Informationen. Richtig. Die haben
beide so mit handeln können.
Wir haben in Deutschland zum Teil eine fast schon schizophrene Art, darüber zu reden. Also erstmal, glaube ich, haben wir grundsätzlich ein großes Problem im Bereich Sicherheit. In Deutschland glaubt man, Sicherheit ist wie Strom, der kommt aus der Steckdose, ist möglichst billig. Und was man dafür tun muss, ist den wenigsten Leuten, glaube ich, irgendwie bewusst. Und welche Rolle diese einzelnen Akteure, auch Nachrichtendienste spielen, die eben nicht die Polizei sind, sondern in diesem Land historisch halt vorbelastet, Geheimdienstler und böse Agenten zu sein und Geheimpolizei und wie auch immer. Aber dass das einen Wert an sich hat, das ist natürlich in Amerika ein ganz anderes Bild. Und wenn man sich dann anschaut, wir nehmen in Deutschland, deutsche Behörden nehmen diese Informationen natürlich gerne, um Anschläge zu verhindern. Übrigens nicht nur aus dem amerikanischen Abhörapparat, sondern natürlich auch aus einem nordafrikanischen Folterkeller vielleicht. Oder irgendwo aus Saudi-Arabien oder Usbekistan, wo man nicht weiß, woher diese Information kommt. Aber wenn sie dafür sorgt, dass morgen nicht die U-Bahn in Berlin in die Luft fliegt, nimmt man sie. In gewissen Teilen ist es was Heuchlerisches. Weil man weiß ja ganz genau, dass diese Partnernationen Dinge tun und wir davon profitieren, aber wir selbst unsere Behörden nicht in der Form ertüchtigen wollen und die Befugnisse geben wollen. Das ist natürlich ein schwieriges Feld. Deswegen muss man sich nicht wundern, warum die Abhängigkeit dann so groß ist.
Wir wollen moralisch integer und einwandfrei sein sozusagen und lass mal die anderen machen. Das heißt, wenn diese Quelle plötzlich nicht mehr da ist, also ein Anschlag in Deutschland zum Beispiel.
Ja.
Das heißt, da geht dieser Harvester, diese Erntemaschine, geht dann über Rechner, über mobile Endgeräte.
Nicht nur das. Es sind auch FBI-Beamte in irgendwelchen Chatgruppen und chatten darum als verdeckte Ermittler. Und dann fallen denen irgendwelche Neonazis in Deutschland auf, die was planen. Das ist auch schon passiert, jetzt jüngst vor ein paar Monaten. Also der ganze Apparat arbeitet, nicht nur digital, nicht nur technisch.
Was ich total interessant fand, und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe irgendwo gelesen, dass die Amerikaner sozusagen eine Art, wie soll man sagen, Selbstverpflichtung haben.
Ja.
Solche Dinge, pass auf, da passiert bei euch möglicherweise bald was Schlimmes, auch an Staaten weiterzugeben, die nicht unbedingt deine Freunde sind, sondern prinzipiell an jeden.
Das ist so. Und auch unter jetzt Trump 2 ist nicht bekannt, dass diese Dienstvorschrift, die es gibt, die vom Director National Intelligence erlassen wurde, dem Herrn über alle Dienste in den USA, vor, ich glaube, über 15 Jahren. Wenn Menschenleben dadurch gerettet werden können, durch eine Information, die wir generieren und dadurch nicht unsere Methoden preisgeben oder unbedingt eine Quelle, dann haben wir das zu melden. Das ist eine Dienstvorschrift. Und deswegen haben die Amerikaner zum Beispiel Russland gewarnt. Kurz bevor es den Anschlag gab auf das Konzert, die Konzerthalle in der Nähe von Moskau. Man hat auch den Teheran gewarnt. Tadschiken,
den Anschlag gemacht.
Man hat auch, und zwar wenige Tage vorher, man hat Teheran auch gewarnt vor großen Selbstmordanschlägen, die dann auch stattgefunden haben mit vielen, vielen Toten.
Die, also auch die Amerikaner warnen die Iraner.
Ja. Man hat, glaube ich, sogar mal gewarnt, dass möglicherweise eine Entführung von Hugo Chavez bevorstehen könnte in Venezuela. Also Staaten, mit denen man, weiß Gott, nicht befreundet ist, aus amerikanischer Sicht. Diese Duty to Warn, so heißt das, die existiert weiterhin. Aber natürlich, was Trump gerade veranstaltet, ist anders als bei Trump 1. Mhm. Tiefergehende Einschnitte in die Behörden. Ja. Das Misstrauen gegenüber diesen Behörden, der sein neuer FBI-Direktor spricht ja ganz offen vom Deep State, den es zu bekämpfen gilt.
Das ist Wahnsinn.
Die Ankündigungen sind ja eigentlich politische Verfolgung. Also wenn man sagt, man geht jetzt gegen Beamte vor, die gegen Trump ermittelt haben. Entlassungen, nicht nur im Bereich Diversity, sondern auch in anderen Bereichen. Entlassungen von Leuten, das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist qualitativ hochwertiges Personal, das lange ausgebildet wurde, sicherheitsüberprüft wurde, die da reinkommen, die dann jetzt plötzlich de facto auf der Straße sitzen. Also in Russland und in China kann ich mir fast nichts Besseres vorstellen, als Menschen, die Zugänge zu Geheimnissen haben, jetzt kontaktieren zu können. Also diese Einschnitte in den amerikanischen Diensten gehen tiefer. Und ich höre jetzt von den deutschen Behörden, man merkt das schon in der Zusammenarbeit. Nicht, dass Informationen nicht kommen. Man hat einerseits Angst, dass demnächst die Informationen, die kommen, politisch eingefärbt sein könnten.
Und zwar die Ansprechpartner.
Was in dieser Welt ein No-Go wäre. Dass es wirklich politisch eingefärbt ist. Also man erfährt quasi nur die Hälfte, die andere Hälfte sage ich dir gar nicht. Und das Zweite ist vorauseilender Gehorsam. Also eine Angst auf Seiten der Gesprächspartner. Wenn ich das jetzt den Europäern erzähle, bin ich vielleicht nächste Woche meinen Job los. Also eine gewisse Zurückhaltung. Und das ist anders als bei Trump 1. Bei Trump 1, so wird es mir erzählt, egal ob das BND oder Verfassungsschutz war, die erzählen, man redet mit den Amerikanern und die haben gesagt, das sind 4 Jahre. Augen zu und durch. Zähne zusammenbeißen. Und wir als Arbeitsebene, wir reden, lass die da im Weißen Haus machen. Aber jetzt, das geht tiefer. Das kann Folgen haben.
Ist das an Sie beide nochmal gefragt, auch an Sonja Alvarez, auch in der Wirtschaft zu spüren, genau das? Sagen diese Angst, möglicherweise falsche Entscheidungen zu treffen, eine Frauenquote beispielsweise weiter durchzuziehen.
Wir haben ja gerade über die Telekom gesprochen, die da die Diversitätsziele kassiert hat. SAP hat das jetzt auch getan. Und zwar global. Die Frauenquote von 40% ist jetzt kein Ziel mehr. Das ist doch bemerkenswert, wie schnell da manche Unternehmen einknicken. Volkswagen wägt jetzt eben auch für die US-Töchter zumindest, die Quote da zu kippen und die Diversitätsziele allerdings ist gerade Volkswagen ein interessanter Fall, weil da steckt der Konzern dann nämlich im Dilemma, weil das Land Niedersachsen ist ja Anteilseigner an Volkswagen und da kommen jetzt natürlich die SPD und vor allen Dingen auch die Grünen auf den Plan und sagen, nee, so geht's mal nicht. Wir bestehen schon darauf, dass diese Diversitätsziele eingehalten werden. Das ist also interessant, wie sich da Volkswagen entscheiden wird. Aber viele DAX-Konzerne haben eben eine hohe Abhängigkeit auch vom US-Markt. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass da auch jetzt noch weitere Konzerne einknicken werden.
Und wie ist das bei Herrn Marotzke? Also wenn es, er sagte gerade ideologisch eingefärbt. Das würde Sie ja auch betreffen.
Das würde uns betreffen. Auch ganz analog zu dem, was Sie sagten, oder Trump 1, die Beteiligung der USA, klar, die USA sind aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, aber das hat kaum konkrete Folgen gehabt. In Prozessen wie dem Weltklimarat IPCC waren die USA stark wie eh und je. Was ich jetzt aber sehe, ist, also sie ziehen sich zurück, sie ziehen auch die finanzielle Förderung zurück für den Weltklimarat. Und was ich jetzt befürchte, das ist ein ganz analoger Opportunismus, den ich jetzt befürchte, dass mit Blick auf die USA gesagt wird, ja, wenn die sich nicht mehr anstrengen, warum soll ich für die Welt die Kastanien aus dem Feuer holen, was sowieso eins der Kardinalprobleme im Klimaschutz ist. Klimaschutz geht nur global und man muss sich global einigen. Und das Ausscheren der USA, fürchte ich, wird als Ausrede, als höchst willkommene Ausrede benutzt, jetzt auch nichts mehr tun zu müssen. Also genau dieser Opportunismus, jetzt bin ich den Murks endlich los. Mhm. Das ist das, was ich befürchte mit Blick auf die USA. Viele haben es nicht gerne machen wollen. Haben sich aber nicht so richtig getraut. Aber jetzt, da die USA ausscheren, jetzt kann ich den Müll endlich loswerden.
Müll,
Klimaschutz.
Ja, wie von manchen Gesehenszeichen.
Aber ich finde, in dem, was Herr Marotzke beschreibt, steckt ja auch eigentlich eine Chance für Deutschland oder für Europa. Nämlich, dass wir eben all diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für die die USA eben so lange der Sehnsuchtsort war, ja, versuchen für uns zu gewinnen. Also, dass wir eben aus einem Brain Drain, den wir lange erlebt haben, einen Brain Gain machen.
Die gehen zuerst nach Kanada.
Also, es wäre eben deshalb auch umso wichtiger, dass man nicht 4 Milliarden Euro für günstige Schnitzel ausgibt, sondern zum Beispiel für eine Max-Planck-Gesellschaft oder ein Institut ähnlicher Größe, denn die hat eine jährliche Grundfinanzierung von 2,1 Milliarden Euro.
Das heißt, also für einmal Schnitzel gibt es zweimal Max-Planck.
Genau. Und das wäre doch für den,
ist doch ein Deal.
Das wäre für den Standort Deutschland und die Innovationskraft eben die deutlich bessere Investition.
Allerdings, also viel gelernt heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Hätten wir noch stundenlang so weitermachen können. Sollten wir wiederholen. Gibt noch so viele Aspekte und Dinge zu besprechen diesbezüglich. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.